Ich würde gerne vor der Predigt noch einmal beten. Jesus, danke, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du uns aufnimmst und annimmst, so wie wir sind, dass wir dir beweisen müssen, dass wir besser werden können aus eigener Kraft, sondern dass du uns durch das, was du für uns getan hast, besser gemacht hast und auch immer weiter heiligst und formst zu einem Menschen, wie es dir gefällt, wie es gut ist. Und ich bitte dich, dass du auch jetzt an uns arbeitest, dass du an mir arbeitest, dass du an uns arbeitest, in unseren Herzen. Schenk Kraft zum Reden und zum Hören. Und bitte lass du meine Worte deine Worte sein und wirk du durch deinen Heiligen Geist, was dir gefällt. Amen. Einer der beliebtesten Bibelgeschichten für Kinder ist die Geschichte von David gegen Goliath. Der kleine David besiegt den Riesen Goliath. In einem Buch über Mama sein und Kindererziehung, da taucht das auch in einer Tabelle auf. Und da wurde gesagt, okay, oft wird so ein Text wie David gegen Goliath einfach nur moralisch ausgelegt. Also man sagt, sei stark und mutig wie David. Aber was man viel eher machen soll, ist, was dieses Buch sagt und auch was ich sagen würde, ist den Kindern auch in so einer Geschichte Jesus zu zeigen. Also den Text Evangeliums zentriert auszulegen. Was das bedeutet, wird in dem Buch so erklärt. In diesem Text oder dieser Text zeigt uns, David hat für sein Volk einen großartigen Sieg errungen, so wie Jesus für uns. Wir sollen uns nicht unbedingt mit David vergleichen, sondern vielmehr mit dem Volk Israel, für das er gekämpft und gesiegt hat. Und genau darum soll es auch heute gehen. Was machen wir mit so einem Text wie David gegen Goliath? Ist das einfach nur eine nette und schöne Kindergeschichte? Kann man da einfach lernen, sei mutig und sei stark? Wie legen wir diesen Text heilsgeschichtlich aus? Und wie legen wir ihn Christus-zentriert oder eben evangeliumszentriert aus? Darum soll es heute Morgen gehen, und um ähnliche Sachen ging es ja auch die letzten Male schon, mit jeweils unterschiedlichen Aspekten. Letzte Woche haben wir das in einer allgemeinen Weise einmal durchgenommen, und heute machen wir das, was wir da allgemein gemacht haben, eben nochmal mit einem konkreten Text. Und damit schließen wir diesen ersten Teil der Predigtreihe ab, die Predigtreihe darüber, wie man die Bibel heilsgeschichtlich liest. Die Predigtreihe, wie man mit der Bibel umgeht, und dieser erste Teil, wie man die Bibel heilsgeschichtlich liest. Und nachdem wir das heute abgeschlossen haben, bin ich auch erstmal anderthalb Monate in Babypause, weil dann hoffentlich demnächst dann unser Baby kommt. Aber jetzt heute nochmal das Thema David und Goliath als Beispiel, wie man einen konkreten Text heilsgeschichtlich liest. Und wir machen das in drei Punkten. Erster Punkt, erstmal schauen wir uns den Text an, David gegen Goliath. Zweitens schauen wir uns den Text als Teil der Heilsgeschichte an, wo wir sehen werden, Gott schenkt Rettung durch das davidische Königtum. Und drittens noch den Text als Teil der Heilsgeschichte mit Jesus im Zentrum, unser stellvertretender Kämpfer, der Jesus ist. Und jetzt schauen wir uns als erstes mal den Text an, David gegen Goliath. Und da heißt es, 1. Samuel 17, wo dieser Text steht, 1. Samuel 17, Vers 1. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf. Und sie versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich bei Ephes Damim zwischen Socho und Aseka. Also wir haben hier diese Philister ihre Heerlager aufgeschlagen, und auch die Israeliten haben ihr Heerlager aufgeschlagen, gegenüber von ihnen. Und die Stelle, diese Orte, das kann man auch noch nachverfolgen, wo das liegt, und da habe ich mal ein Bild mitgebracht, weil das gibt es bei Google Street View, sieht man diese Stelle als Foto. So ungefähr sieht es da heute aus, und ähnlich, vor allem von der Topografie, sah es auch damals aus. Also hinten bewaldet dieser Hügel, auf dem Hügel standen die Israeliten, und von wo das Foto gemacht ist, sieht man auch ein bisschen, wenn man da weitergeht, auch einen Hügel, da haben sich die Philister aufgestellt. Und dazwischen ist ein Tal, dieses Tal ist da dazwischen, trennt die Heere voneinander und dieses Tal ist so einen halben bis einen ganzen Kilometer breit. Und dann lagern beide Armeen jeweils auf dem Hügel oder so am Rücken vielleicht auch, also sind Kilometer ungefähr auseinander. Und dann kommt, wenn dieser Text weitergeht, kommt aus den Reihen der Philister ein unglaublich riesiger und starker Krieger heraus, der Goliath. Wird beschrieben, 2 bis 3 Meter groß, seine Rüstung wiegt 60 Kilo und selbst die Spitze seines Speeres wog um die 7 Kilo. Und das hat er einfach mal so eben mit rumgetragen und konnte damit auch kämpfen. Und dieser Goliath stellt sich hin und dann legt er los. Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnungen aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Also er droht ihnen, der Goliath, und es ist ein übliches Konzept, was er ihnen vorschlägt. Es müssen nicht alle miteinander kämpfen, beide Seiten schicken einfach ihren stärksten Soldaten in einen Zweikampf und wer da gewinnt, da haben die Völker insgesamt gewonnen. Die anderen gelten als besiegt und werden so die Knechte von den anderen. Und Goliath ist so stark, der wird ziemlich sicher jeden Kampf gewinnen. Von Israel traut sich kein einziger gegen ihn zu kämpfen, weil er einfach so stark ist. Und das Ganze geht 40 Tage lang. Jeden Morgen, jeden Abend kommt Goliath aufs Schlachtfeld in dieses Tal und jedes Mal brüllt er die Israeliten zusammen. Ihr Feiglinge, traut sich keiner gegen mich zu kämpfen. Tag für Tag geht das so. Und in Israel hat keiner eine Lösung, auch nicht König Saul. Und dann ist da aber einer, der seine Brüder besucht, der David. Er selbst ist noch viel zu jung für den Krieg. Er ist der jüngste von 8 Brüdern und die ältesten 3, die sind eben mit in dem Heerlager der Israeliten. Und die besucht er jetzt und bringt ihnen ein paar Vorräte von zu Hause. Und David bekommt jetzt alles mit, was da passiert. Und er wundert sich, warum kämpft denn keiner gegen diesen Philister? Schaut mal, was er sagt. Vers 26 im zweiten Teil. Sagt David, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Also was ist denn mit diesem Goliath, sagt David. Versteht hier eigentlich niemand, dass er mit dem, was er macht, letztlich unseren lebendigen Gott verhöhnt? Und das kann doch nicht angehen. Und so ist David entschlossen, er wird es dem Philister zeigen. Ich werde ihn platt machen. Man bringt ihn zum König, zu König Saul, der muss das Ganze entscheiden. David ist sich wirklich sicher, Gott hat mir bisher geholfen. Er hat mir geholfen, als ich auch unsere Schafe vor Löwen und Bären verteidigen musste. Und Gott wird mir auch diesmal helfen. Und Saul ist einverstanden. Ja, kämpf du mal gegen diesen Riesen. David nimmt seine Steinschleuder, ein paar Steine mit und dann zieht er gegen Goliath in den Kampf. Und was dann passiert, das lese ich uns einmal am Stück vor, ab Vers 41. Und der Philister, Goliath, ging und kam David immer näher. Und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her, vor Goliath. Als aber der Philister hinschaute und David sah, verachtete er ihn, weil er noch jung war. Und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch in unsere Hand geben. Also David ist überzeugt, ich werde ihn töten. Er kündigt es ihm vorher an. Und er kündigt sogar auch an, dass er alle Philister den Vögeln zum Fraß vorwerfen wird. Er als Teenager sagt das auf dem Weg gegen diesen scheinbar unbesiegbaren Soldaten. Da traut er sich, solche Worte in den Mund zu nehmen. Aber er weiß, dieser Philister hat Gott verhöhnt. Und ich komme im Namen Gottes. Alle werden erkennen, dass es ihn gibt. Dann Vers 48, da kommt der Kampf. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David griff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus und schleuderte und traf den Philister an seine Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Also ja, David besiegt Goliath. Gott gibt David Gelingen. Der erste Stein trifft direkt sein Ziel. Kampf ist entschieden und Israel triumphiert über ihre Feinde. Das also die Geschichte. David gegen Goliath. Und da wollen wir jetzt überlegen, okay, und was steckt hier in diesem Text drin? Was will Gott dadurch sagen? Und dabei müssen wir bedenken, dieser Text hat den Anspruch, Wort Gottes zu sein. Und die Frage ist, was will der, der das geschrieben hat, was will er damit vermitteln? Und wir werden das im Laufe der Predigtreihe noch vertiefen. Es gibt die Absicht Gottes in diesem Text, weil es das Wort Gottes ist. Und es gibt aber auch die Absicht des menschlichen Schreibers, der das geschrieben hat und den Gott gebraucht hat. Und in gewisser Weise gehen beide Absichten immer zusammen. Es ist ein von Gott inspirierter Text, Wort Gottes, aber geschrieben von einem Menschen zu einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Absicht. Und die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, was wollte der Autor damit sagen? Gott benutzt die Dinge, die hier geschrieben sind, um bis heute zu reden, um damals zu reden, aber auch um heute zu reden. Was ist die Absicht dabei? Und bei einem Geschichtstext sind das letztlich zwei Fragen. Da ist erstens die Frage, okay, was wollte Gott mit den Ereignissen schon erreichen und vermitteln? Und das Zweite ist, warum wurde das, was da passiert ist, diese Ereignisse, warum wurde es dann nochmal aufgeschrieben? Und was soll damit dann erreicht werden? Also der Text wurde damals geschrieben für eine bestimmte Leserschaft, für das Volk Israel. Der Text ist einem Volk gegeben, das lernen soll, im Vertrauen auf Gott zu leben. Und dann haben wir eben erstens, Gott will mit den reinen Ereignissen etwas tun und zweitens, Gott will auch durch den Text, der über diese Ereignisse geht, etwas tun. Und das Erste, einfach die Dinge, die da passieren und die Gott führt, das schauen wir uns gleich an, wenn wir den Text als Teil der Heilsgeschichte anschauen. Aber das Zweite, was mit diesem Text an sich gemacht werden soll, da sage ich jetzt schon was dazu. Und das ist, glaube ich, Folgendes. Gott hat einen Menschen in Israel das alles mit David und Goliath dann nochmal aufschreiben lassen, um dem Volk Israel vor allem folgende Dinge zu vermitteln. Erstens, er will ihr Vertrauen stärken, dass sie Gott vertrauen können. Dass sie ihm vertrauen können, dass er seine Ehre verteidigt und dass er sie von ihren Unterdrückern befreit. Weil das auch in der Geschichte passiert. Gott verteidigt seine Ehre. Goliath hat darüber gehöhnt, über ihn, über sein Volk, aber Gott verteidigt seine Ehre und schenkt David und damit ganz Israel den Sieg. Das Zweite, dieser Text oder Gott und der menschliche Autor wollen durch diesen Text das Vertrauen von Israel stärken in ihren König. Das Vertrauen stärken in den König, den Gott für sie bestimmt hat und der aus diesem Hause Davids kommt oder in dieser Geschichte doch David ist. Dieser König, der ihrem Gott als erstes und manchmal auch als einziger komplett ergeben ist und nacheifert, dem sollen sie vertrauen. Alle anderen haben es nicht gemacht, aber ihr König schon. Nicht König Saul, sondern König David. Er wird hier vorbildhaft dargestellt. Und dieser König David wurde später, oder er ist hier noch nicht König, wurde später König und begründete auch diese davidische Dynastie. Und das Dritte, was er ihnen vermitteln will, ist, dass auch sie als Volk Israel in ihrer Bestimmung leben sollen, zur Ehre Gottes zu leben. Und sie wissen können, dass Gott darin Gelingen schenken wird. Und Gelingen heißt hier, bei David ging es gut aus, aber manchmal dauert es auch, bis es gut ausgehen wird. Aber irgendwann, spätestens in der Ewigkeit, wird Gott es belohnen, wenn sie zu ihm gehalten haben. Also geht in diesem Text nicht darum, dass gesagt wird, als kleiner Mensch musst du nur Gott vertrauen und dann kannst du jeden Riesen in deinem Leben besiegen. Und Riesen eben als irgendwelche großen Probleme, die dann aber umfallen. Das soll damit nicht gesagt werden. Dafür gibt Gott durch diesen Text hier nicht die Verheißung. Sondern was dieser Text dem Volk Gottes vermitteln will, ist, Gott wird immer für seine Ehre kämpfen. Er wird das selbst tun und dafür müssen auch wir nicht stark sein. Er gebraucht dafür vor allem den, der uns alle weit überragt an Gottvertrauen, aber dadurch bekommen auch wir Teil am Sieg. Und dadurch dann lohnt es sich auch, schwierige Herausforderungen anzunehmen, um diese Überzeugung hochzuhalten, dass Gott der Größte ist und ihm alle Ehre gebührt. Das ist das, was Sie durch diesen Text lernen können und sollen. Und wenn wir uns das Volk Israel anschauen, dann glaube ich, haben sie das in vielen Teilen auch gelernt. Also auch so ein Text wie dieser hier, der prägt das Bewusstsein und die Identität der Juden und ich würde sagen letztlich bis heute. Und dann gibt es weitere Geschichten von Juden, die etwas Ähnliches gemacht haben wie hier König David. Zum Beispiel gab es die drei Freunde von Daniel. Die waren zusammen in Kriegsgefangenschaft in Babylon. Und die haben sich dort geweigert, den König, den babylonischen König, sie haben sich geweigert, ihn als gottähnlich zu verehren. Sie haben sich nicht vor seiner Statue, die da aufgebaut wurde, niedergekniet. Und dafür wollte man sie hinrichten, verbrennen, im Feuerofen. Und was sagen die Freunde dann? Schaut mal in Daniel 3, Vers 17 und 18, da sagen sie, stehen jetzt quasi direkt vor dem Feuerofen, sollen da verbrannt werden. Und dann sagen sie, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sie wollen Gott ehren und niemand anderen. Und sie wissen, unser Gott kann uns retten. Er rettet nicht durch Schwert oder Lanze, er kann uns retten, egal wie aussichtslos die Situation ist. Und selbst wenn nicht, kannst du wissen, wir werden das Richtige tun. Wir werden Gott treu sein und wir werden uns nicht dazu hinreißen lassen, gegen ihn zu handeln. Egal wie sehr du uns drohst und egal wie viel Macht du hast, auch wenn du die Macht hast, uns in den Feuerofen zu werfen oder uns hinzurichten. Sie sind bereit, für ihre Überzeugungen einzutreten und zu leiden, egal wie mächtig der Feind ist, weil sie wissen, was für einen Gott sie haben. Und so kann auch uns dieser Text dafür stärken, sei bereit, für deine Überzeugungen einzutreten und zu leiden, egal wie mächtig der Feind ist. Gott wird immer schauen, dass seine Ehre, seine Herrlichkeit erhalten bleibt. Es wird sich immer lohnen, auch ihn und dieses als Ziel zu verfolgen, auch wenn andere dagegen sind. Und auch wenn sie mit dem, was sie sind und haben, äußerlich mehr zu bieten haben, bleib deinem Gott treu. Und lebe nach den Werten, die er uns mitgegeben hat. Liebe, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Treue. Das wird sich immer mehr lohnen, als das Recht des Stärkeren zu gebrauchen. Wir sehen hier Gott handeln und David handeln. Und es kann unseren Glauben stärken, weil Gott immer noch so ist und weil wir hier beispielhaft sehen, wie einer richtig handelt. Aber ich glaube, dass so wie der Text verstanden werden will, da noch mehr drin steckt. Und zwar, weil er Teil der Heilsgeschichte ist. Deshalb wollen wir uns den Text jetzt einmal heilsgeschichtlich anschauen, so wie wir es letzte Woche grundsätzlich gesehen haben, aber jetzt eben nochmal konkret an diesem Text. Deshalb der zweite Punkt, der Text als Teil der Heilsgeschichte. Gott schenkt Rettung durch das davidische Königtum. Weil es geht hier jetzt nicht einfach nur darum, dass da eine Einzelperson irgendwas Beeindruckendes macht und das dann zum Vorbild für uns wird. Es geht hier vielmehr um das, was Gott insgesamt dabei ist zu tun. Der Text ist Teil der Heilsgeschichte. Und da müssen wir schauen, wo sind wir denn gerade in der Heilsgeschichte? Das schauen wir einmal, um dann zu sehen, was hier noch drin steckt, beziehungsweise worum es hier auch noch mehr geht. Also, wo sind wir gerade in der Heilsgeschichte? Ich habe hier nochmal die Übersicht vom letzten Mal mit dabei. Und diese ersten Sachen, die am Anfang der Bibel stehen, das hatten wir alles schon. Die Schöpfung. Israel wurde als Volk Gottes auserwählt, sie haben sich ein bisschen etabliert. Und dann kam aber die Richterzeit, direkt vor diesen Ereignissen, bevor Israel dann zu einem Königreich wurde. Also wir sind am Ende der Richterzeit sozusagen oder am Anfang dieser neuen Epoche. Und in der Richterzeit war es so, sie als Volk Gottes haben ziemlich sehr vergessen, wer ihr Gott ist. Sie haben vergessen, wie er ist und auch wer sie als sein Volk sein sollen. Und Gott erinnert sie immer wieder daran, wer er ist, wer sie sind. Er bestraft sie auch, weil sie wirklich schlimme Dinge tun und er sie davon abbringen möchte. Und um sie zu bestrafen, lässt er die umliegenden Völker sie immer wieder angreifen und unterjochen. Und eins dieser Völker sind eben die Philister. Sie leben im Land Kanaan an der Küste zum Mittelmeer, also quasi direkt im Gebiet von Israel. Und auch am Anfang vom 1. Samuel-Buch ist Israel noch schwer im Krieg mit den Philistern. Es geht quasi hin und her. In bestimmten Zeiten hatte Israel die Oberhand. So heißt es zum Beispiel in 1. Samuel 7, Vers 13. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Aber auch in dieser Aussage ist es nicht grundsätzlich vorbei. Etwas später heißt es nochmal in 1. Samuel 14, Vers 52. Es war aber der Krieg gegen die Philister schwer, solange Saul lebte. Also Saul, der lebte länger als Samuel. Samuel leitete als Prophet das Volk vor allem geistlich und Saul militärisch. Und der Krieg zwischen beiden, zwischen Philister und Israel, der war eben auch noch in 1. Samuel 17, wo das mit David und Goliath passiert, sehr aktuell. Und dann kommt dieser David, der jetzt in besonderer Weise das Geistliche und das Militärische verbindet. Und Gott schenkt durch ihn wirklich einen Durchbruch gegen die Philister. Er besiegt den Riesen und die Bedrohung wird dann wieder erstmal kleiner. Und so ist die Botschaft dieses Textes als Teil der Heilsgeschichte eben vor allem, Gott rettet Israel vor dieser Bedrohung, vor den Philistern. Sie sollen und sie können wissen, dass sie sich vor den fremden Völkern nicht fürchten müssen. Gott hat etwas mit ihnen vor, mit Israel etwas vor. Und wenn sie bedroht werden oder auch wenn Gott sie richtet, am Ende will Gott Israel befreien und will er sie segnen. Gott lässt den Sieg hier nicht einfach eben mal so geschehen. Er ist Teil eines größeren Planes, den er hat und den er verfolgt. Israel soll ihm dienen. Israel soll nicht den anderen Völkern dienen, sondern ihm. Das ist das eine, was wir hier sehen, wenn wir es in die größere Geschichte einordnen. Und eine zweite Linie, die hier verläuft, ist die Sache mit dem Königtum. Weil das ist auch eine entscheidend geführte Sache, die Gott gebrauchen möchte. Und da war es so, Israel wollte unbedingt einen König. Und sie wollten das mit der Begründung, die anderen Völker haben das auch. Und wir wollen auch so sein wie die anderen. Also irgendwie hatte das für sie etwas Attraktives und Beneidenswertes, auch so einen richtigen König zu haben. Und nicht nur einen unsichtbaren Gott als König zu haben. So war das bei ihnen und das fanden sie doof. Aber Gott hatte gesagt, also mit so einer Begründung, einfach zu sein wie die anderen, mit dieser Begründung sollt ihr keinen König wollen. Wenn ihr mich damit ablehnt, wenn ich euch nicht reiche als König, ich bin doch euer König. Mit dieser Begründung sollten sie es eigentlich nicht wollen, aber Gott lässt es zu, dass sie einen König bekommen. Er lässt es zu, um ihnen zu zeigen, wie dumm ihre Wahl ist. Und dann bekommen sie einen König, der ihren Vorstellungen entspricht. Groß, stark, wirklich bewundernswert. Der König Saul. Gott hatte auch schon noch seine Finger im Spiel, aber letztlich hat er einen anderen König im Sinn. Und er lässt Israel aber eben erstmal König Saul haben, um sie einige Dinge zu lehren, um ihnen zu zeigen, dass ihre Wahl oder das, was sie erstreben, dass es nicht das Beste ist, dass es falsch ist. Und in den folgenden Kapiteln versagt König Saul immer wieder geistlich, weil er mit seinem Herzen nicht ganz bei Gott ist. Und deshalb sagt ihm Samuel, der Prophet, dann auch die Konsequenz aus seinem Ungehorsam, aus seiner Sünde. 1. Samuel 15, Vers 23, weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Etwas später nochmal in Vers 28, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es einem anderen gegeben, der besser ist als du. Also König Saul soll nicht mehr König sein und dieser andere, dieser bessere König ist David. Ein einfacher Hirtenjunge. Aber David ist Gott ergeben und er vertraut Gott voll und ganz. Und darin sehen wir, es kommt nicht auf äußerliche Stärke an oder darauf, menschliche Erwartungen zu erfüllen. Gott sieht auf das Herz des Menschen. Gott sieht, was in einem Menschen ist. Und dann ist es so, Saul ist in dieser Begebenheit mit David und gegen Goliath, da ist Saul noch offiziell an der Macht. David wurde aber schon zum neuen König gesalbt, ein Kapitel vorher, 1. Samuel 16. Aber Saul akzeptiert das nicht, auch die nachfolgenden Kapitel nicht. Er akzeptiert nicht, sondern hält an seiner Macht fest. Und David erwartet auf die Zeit Gottes, bis Gott ihn zum König machen wird. Und auch darin zeigt sich, was für ein guter König und Anführer er ist. Und der größere Rahmen im ersten Buch Samuel ist dann der, Sauls Königshaus wird immer schwächer. Es wird immer mehr klar, wie unfähig Saul ist. Und David steigt immer weiter auf. Und auch dieser Text mit David gegen Goliath zeigt eben, Gott stärkt David. Gott schenkt diesem neuen und guten König Gelingen. David ist im Kampf überlegen. Warum? Weil Gott mit ihm ist. Und weil Gott vor allem auch mit ihm etwas vorhat. Und das alles passiert und das alles wird aufgeschrieben sozusagen als Legitimation für David als König. Also Israel, sie sollen wissen, dass das davidische Königtum von Gott gegeben ist und dass die Eigenschaften, die David mitbringt, dass sie dem nacheifern sollen. Später bekommt David und sein Königshaus dann auch große messianische Verheißungen. Ihm wird gesagt, sinngemäß in 2. Samuel 7, Vers 16, einer von deinen Söhnen wird für immer auf dem Thron sitzen. Und dabei ist klar, das ist der Messias. Es wird einer von Davids Nachkommen sein, der eine, der schon vorher verheißen ist, durch den Gott die ganze Welt segnen und retten will. Also das davidische Königtum spielt eine wichtige Rolle. Und in 1. Samuel 17 sehen wir eben von Anfang an, dass Gott mit diesem König David ist. Und wir sehen, was für einen herausragenden Charakter David hat. Und dann können wir nochmal zusammenfassend die Frage stellen, was bedeutet das alles jetzt für den Text? Wenn wir das große Ganze beachten, gibt uns das mehr Sicherheit und mehr Klarheit, dass Gott hier am Werk ist und dass er ein Ziel hat. Wir sehen, er hat einen Plan mit seiner Ehre und mit Israel und mit David. Es ist eben nicht nur ein einzelner Vorfall, der zufällig so passiert oder auch nicht hätte passieren müssen. Was hier passiert, passiert mit System. Und der Haupthandelnde ist eben nicht David, sondern Gott. Er schenkt Rettung durch David. Und er schenkt Rettung, das zu seiner Ehre, um seinen Plan weiter auszuführen, wo es vor allem auch wieder um diesen einen Nachkommen geht. Also im Hintergrund steht hier einfach mehr, als es das auf den ersten Blick ist. Es ist vielleicht so, wie wenn in einer Gruppe irgendwie alle aus Überzeugung eine bestimmte Sache machen. Und dann kommt aber einer, der voller Selbstbewusstsein mutig ausruft, Leute, so könnt ihr nicht weitermachen. Die ganze Gruppe, andere Meinung, wird zu einer aufgebrachten Horde, die dafür ist, dass sie das jetzt so weitermachen dürfen. Aber dieser eine bleibt dabei und besteht ruhig und gelassen darauf, dass die Leute damit jetzt aufhören müssen. Egal, womit sie ihm drohen, er bleibt ruhig und er weiß, dass er im Recht ist. Von außen betrachtet könnte man sich wundern und staunt, dass er so mutig ist, dass er so fest bei seiner Sache bleibt. Aber eigentlich hat diese Person einfach von seinem König aufgetragen bekommen, stell dich in meinem Namen in die Stadt und sag den Leuten, dass es so nicht weitergeht in meinem Land. Der Gesandte steht da nicht einfach so, er steht da mit der Autorität des Königs. Im Hintergrund läuft da viel mehr ab, als dass er einfach nur mutig alleine da irgendwas vorhat. Sein Handeln ist Teil eines größeren Plans. Und wenn man das große Ganze beachtet, bekommt man viel mehr Sicherheit, dass er im Recht ist. Egal welcher Meinung die anderen sind, egal wie aufgebracht sie sind, selbst wenn sie dem Gesandten etwas antun sollten, dann bekommen sie es mit dem König zu tun. So ähnlich ist das hier bei David. Und so ähnlich ist es auch bei uns, wenn wir vor Augen haben, was Gott insgesamt vorhat. Wir können Gott vertrauen, weil er einen größeren Plan hat, der am Gange ist. Auch wenn es gerade nicht so aussieht. Aber sein Heilsplan ist von ihm fest beschlossen. Er wird seine Ehre keinem anderen geben. Und er schenkt Rettung für die, die sich ihm anvertrauen. Egal, was bei dir gerade am Toben ist, Gott wird darin handeln. Bei mir war das die letzten 2 Wochen zum Beispiel so. Die ganze Familie war nacheinander krank. Erst ich ein bisschen, dann hat es bei Hanna angefangen und zwischendurch auch die Jungs. Und bei Hanna und bei Elia hat es sich echt gezogen. Und innerlich hat mich das auch ganz schön gefordert, diese Krankheit. Und sie sind auch bis heute noch angeschlagen. Und es hat mich, fordert mich auch letztendlich immer noch. Und so wie es quasi auf mich wirkt oder mit meiner Stimmung macht, scheint es mich so von meinen eigentlichen Aufgaben abzubringen. Ich musste mich zu Hause mehr um die Kinder kümmern, musste ihr Quengeln aushalten, musste mich auch um Hanna kümmern, musste aufräumen, Essen kochen und das alles zu den Sachen nebenher. Und das ist nicht das, was ich so in der Gesamtheit, nicht das, was ich super gerne mache. Ich mache es dann schon auch, aber so richtig Freude habe ich nicht daran, wenn es über Tage geht. Und mein Denken ist, okay, ich kann viel weniger fokussiert und zielstrebig dem Dienst nachgehen. Und dann habe ich in einer Zeit mit Gott, wo ich mit ihm geredet habe, habe ich gemerkt, also Moment mal, du betest dafür, Gottes Wirken und Gottes Herrlichkeit in deinem Leben zu erleben. Was passiert denn gerade? Gottes Herrlichkeit wird darin doch genauso sichtbar. Und zwar mal wieder in einer anderen Weise, als du es sonst die meiste Zeit erlebst. Wenn ich mich um meine Familie kümmere und das mit ihm mache, habe ich genauso Anteil an seiner Herrlichkeit, weil auch er ein Gott ist, der sich liebevoll um die Seinen kümmert. Er opfert sich auf für seine Familie. Er nimmt sich Zeit für seine Kinder, wenn sie Hilfe brauchen. Dann ist er für sie da. Also wenn ich das auch mache und ich es mit ihm mache und mich daran erinnere, was er für ein Gott ist, dann verstehe ich viel mehr auch von seiner aufopfernden Liebe und erlebe genauso seine Herrlichkeit. Und zwar genau in der Weise, die jetzt gerade dran ist. Und genau in der Weise, wie er es jetzt in mein Leben bringen wollte. Und wie es auch mal wieder anders ist, wie es sonst die meiste Zeit ist und wie ich es wieder neu erleben kann. auch wenn es anders ist und anstrengender als sonst. Aber ich erlebe auch in so einem täglichen Fürsorgen für andere, für die, die mir anvertraut sind, auch in so einem täglichen Fürsorgen erlebe ich seine Herrlichkeit. Was will ich mehr? Er wird dafür sorgen, dass er sich verherrlicht. Und dann kann ich die Überzeugung ausleben, wie es dem entspricht, wie er sich das Leben gedacht hat und mich um die meinen kümmern. Wenn man in den kleinen Ausschnitten seines Lebens mehr sieht, welchen Platz es in der großen Geschichte hat, sieht man mehr, wie wunderbar Gott auch darin gegenwärtig ist und er darin Segen schenkt und er sich darin verherrlicht. Deshalb, egal was es bei dir gerade ist, Gott wird darin handeln. Und er will darin Wege gehen wollen, er wird darin Wege gehen wollen, seine Ehre hochzuhalten. Lass dir von ihm helfen, dich dafür zu gewinnen, darin einzustimmen, seine Ehre in allem alltäglichen Toben zu erleben und zu suchen. Das kann uns diese Geschichte zeigen, wo wir sehen, wie Gott durch David für seine Ehre kämpft und so Rettung schenkt. Rettung auch von unserer Ich-Bezogenheit, von unseren Sorgen, von unseren Ängsten und Rettung für das, was er tun möchte. Er handelt mit einem Plan. Gott hat immer einen Plan. Den großen Plan seiner Rettung von unserer Sünde und seine Rettung für seine Herrlichkeit. Und letztlich hat dieser Rettungsplan auch immer vor allem mit Jesus zu tun. Und das sehen wir auch in diesem Text und wollen wir uns deshalb jetzt auch noch einmal zuwenden mit dem dritten Punkt, mit Jesus im Zentrum, unser stellvertretender Kämpfer. Weil ich glaube, dieser Text spricht vor allem auch von dem einen Nachkommen, der zu unserem stellvertretenden Kämpfer wurde. Warum passiert das hier mit David und Goliath? Warum wurde das aufgeschrieben? Wenn wir die Geschichte weiterlesen, David war irgendwann nicht mehr da. Und auch zu Davids Lebzeiten hatte sich schon herausgestellt, er hat auch nicht immer das Richtige getan. Auch David ist nicht der Messias, der seinem Volk wirklich immer helfen kann. Er hat einem anderen Mann die Frau ausgespannt und den Mann dann quasi umbringen lassen. Also auch an David klebt die Sünde. Und er richtet Schaden an in Gottes guter Schöpfung. Schaden, den er nicht wieder gut machen kann. Aber die Sache mit Goliath passiert, damit Gott uns zeigt, wie er einmal in vollkommener Weise Rettung schenken wird. Und dann identifiziert man sich in so einer Geschichte ja oft mit den Leuten, die darin vorkommen. Und letztlich sind wir in dieser Geschichte aber nicht David, sondern die Israeliten, von denen sich keiner getraut hat, mit dem Feind zu kämpfen. Weil es auch keiner mit dem Feind aufnehmen konnte, außer dieser eine. Dieser eine hat stellvertretend für uns den Kampf gekämpft und das, um uns von dessen Macht zu befreien. Und dann steckt auch hier so sehr dieses Erlösungsthema drin, wie wir das auch letzte Woche gesehen haben. Wir brauchen einen, der uns rettet von der Macht des Bösen, weil wir zu sehr der Macht des Bösen und der Sünde und des Teufels verfallen sind. Wir sind nicht befreit, mit Gott zu leben. Wir sind gefangen in unserer eigenen Sünde, in unserer eigenen Angst. Aber dieser eine aus dem Hause Davids hat uns befreit. Und über ihn heißt es in Hebräer 2, wir sehen aber Jesus, der durch sein Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Weil wir Menschen aus Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also Jesus kann uns dauerhaft helfen, weil er die größten Feinde von uns Menschen komplett besiegt hat. Unsere Sünde, für die er gestorben ist, den Tod, den er überwunden hat durch seine Auferstehung und den Teufel, den er damit entmachtet hat. Er ist mit allem fertig geworden und der siegreiche Herr von Golgatha. Und so ist er unser stellvertretender Kämpfer geworden. Darauf will Gott uns auch mit diesem Text von David gegen Goliath verweisen, dass wir Jesus vertrauen oder dass wir ihm fester vertrauen. Der Text weist uns auf Jesus, der für uns gekämpft hat, weil wir es nicht geschafft haben, weil wir der Sünde und dem Teufel unterlegen sind. Wie erkenne ich das im Text? Zum einen erkenne ich es im Text, indem ich sehe, dass in beiden Stories, in beiden Geschichten das gleiche Konzept vorhanden ist. Das Konzept der Stellvertretung. David vertritt die Israeliten. Sie kämpfen nicht alle, sondern einer kämpft. Aber was er tut, hat Auswirkungen auf alle. Und das ist das gleiche wie bei Jesus. Er vertritt uns. Was er tut, hat Auswirkungen auf alle. Ohne dass alle gekämpft haben, gilt das, was er getan hat, auch für uns. Wir sind befreit von Sünde, Tod und Teufel. Also das Hauptkonzept, Stellvertretung, das ist das gleiche in beiden Geschichten. Woran erkenne ich noch im Text, dass es hier um Jesus geht? Indem ich schaue, was der Zustand der gefallenen Schöpfung ist. Hier bei David und Goliath ist es das Thema Angst oder eine mögliche Unterdrückung. Oder auch der drohende Tod. Und das sind alles Folgen des Sündenfalls, die aber Jesus alle aufhebt oder alle beseitigt. Wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, weil Jesus für ihn gestorben ist. Durch ihn haben wir ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Und da wird es keine Unterdrückung von irgendwelchen fremden Mächten geben. Und Angst müssen wir wegen dem, was Jesus für uns getan hat, auch nicht mehr haben, weil wir ihn auf unserer Seite haben. Das Schlimmste, was wir fürchten müssten, der Zorn Gottes, den müssen wir nicht mehr fürchten, weil wir wissen, er ist für uns. Er ist sogar aus Liebe für uns gestorben. Und wenn der allmächtige Gott für uns ist, für dich und für mich, was kann uns dann wirklich etwas antun? Krankheit? Andere Menschen? Verachtung, Arbeitslosigkeit? Diese Sachen müssen uns keine Angst machen, weil Gott ist für uns. Und dass er für uns ist, dafür müssen wir nicht stark sein. Dafür müssen wir nicht kämpfen. Dafür können wir uns einfach dem hinwerfen, der für uns gekämpft hat und uns ihm anvertrauen. Er bringt das Gute in unser Leben. Er rettet uns. Selbst wenn wir versagen. Oder vor allem, weil wir versagt haben. Er rettet uns von Sünde und von der Angst und er befreit uns für die Herrlichkeit Gottes. Er tut es. Das ist das, was wir aus diesem Text von David gegen Goliath mitnehmen können. Wenn wir ihn als Teil der Heilsgeschichte lesen und sehen, Gott schenkt Rettung durch das davidische Königtum. Und wenn wir dabei Jesus im Zentrum sehen, der unser, dein und mein stellvertretender Kämpfer ist. Mit ihm hast du Teil am Sieg und kannst in Ewigkeit Gottes Herrlichkeit erleben. Und dafür sei ihm alle Ehre und aller Dank. Amen. Besser hätte das Lied nicht passen können. Und so wünsche ich uns eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag und spreche uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.